Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ihr kommt hier nicht rein, ihr Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Diese beiden Kreise sind momentan von den Corona-Ausbrüchen beim Fleischfabrikanten Tönnies besonders betroffen. Und Menschen, die von dort kommen, haben einen fetten Stempel auf der Stirn, dürfen zum Beispiel gar nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir sprechen hier im Podcast zum Update am Mittwoch mit dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes dort darüber, wie das Bundesland mit den Urlaubern umgeht und ob dann wenigstens die Kosten erstattet werden.
Wenn solche Dinge kommen, dann bleiben die Gäste auf ihren Kosten nicht sitzen, sondern die Gastgeber kommen dann in die Erstattungspflicht.
Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team. Wir sprechen über eine wirklich traurige Geschichte aus Kanada.
In einem Frachtraum eines Flugzeuges wurden tote Hundewelpen gefunden, die wahrscheinlich in Kanada verkauft werden sollten, Zuchttiere. Diese illegalen Zuchtwelpen, das ist auch ein Problem, das wir in Deutschland kennen und darüber sprechen wir heute.
Wir sehen jetzt, nachdem die Grenzen wieder geöffnet worden sind, dass der illegale Welpenhandel wieder richtig, richtig Fahrt aufgenommen.
Mehr dann gleich hier in dieser Podcast-Folge. Außerdem haben wir heute Tipps für euch, wie ihr euch bei der Hitze der kommenden Tage im Homeoffice runterkühlt. Unser Reporter hat vorgesorgt.
Ich habe mir schon im März das hier gekauft.
Hört man das überhaupt?
Einen Deckenventilator.
Der kühle Update-Podcast am 24. Juni 2020. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wer die A2 nimmt, vom Ruhrgebiet Richtung Berlin oder andersrum, der kommt an diesen beiden Orten auf jeden Fall vorbei, nämlich Gütersloh und Warendorf. Neuerdings Corona-Hotspots seit im Schlachtbetrieb Tönnies der Ausbruch des Virus bekannt wurde und mehrere hundert Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Jetzt wollen alle, die dort wohnen, natürlich auch wissen, ob sie das Virus in sich tragen oder nicht. Und darum gab es heute lange Schlangen.
Ja, allerdings, die Bilder aus dem Kreis Gütersloh zeigen, wie sich bei der Hitze heute etliche in die Schlange vor dem Zentrum für einen freiwilligen Test einreihen. Schon morgens war die Kapazität ausgelastet und das medizinische Personal hat die Leute wieder nach Hause geschickt und auf morgen vertrösten müssen. Am Nachmittag hat dann im benachbarten Kreis Warendorf ein weiteres Zentrum aufgemacht, in der Stadt Oelde. Bislang hat man allerdings keine weiteren Infizierten gefunden, so hat es der zuständige Landrat eben gerade in der Pressekonferenz erklärt. Von den ersten 230 Befunden sei noch ein Ergebnis fraglich, alle anderen sind aber wohl negativ. Übrigens, seit heute wird auch in Wildeshausen getestet, das liegt in Niedersachsen. Auch hier gab es wohl einen Ausbruch des Virus in einem Schlachthof. In diesem Fall gehört der zur Wiesenhofgruppe und hier werden Puten verarbeitet. Anders als in Gütersloh sollen hier aber offenbar erstmal nur die Mitarbeitenden durchgetestet werden. Das sind etwa 1.100 Leute.
Niedersachsen hat ja noch keine regionalen Einschränkungen in Gütersloh und Warendorf, also in NRW, gibt es die aber schon. Welche Sicherheitsauflagen gelten denn da ab heute?
Ja, das sind schon wieder ordentliche Einschränkungen, muss man sagen, die die Leute da hinnehmen müssen. Kitas und Schulen sind ja schon eine Weile dicht. Ab heute heißt es außerdem für die rund 600.000 Menschen, nur Familien oder zwei Personen dürfen sich gleichzeitig treffen. Sport in geschlossenen Räumen ist wieder verboten, also etwa in Fitnessstudios, aber auch Kontaktsport wie Fußball ist erstmal wieder gestrichen. Schwimmbäder, Museen, Kinos und Bars sind zu. Nur Restaurants dürfen unter besonderen Auflagen besucht werden, genauso wie Geschäfte. Die sind weiter offen. Gelten soll das Ganze jetzt erstmal eine Woche. Und um zu kontrollieren, dass sich da auch alle dran halten, hat die Polizei in Bielefeld ihren Einsatz in den beiden Kreisen heute erhöht. 300 Schaften sind jetzt dafür zuständig. Bislang hat das Ordnungsamt allein kontrolliert.
In Gütersloh ist ja auch die Bundeswehr beteiligt, die hilft da bei den Tests. Und die wiederum sind wichtig für die Leute und die anstehenden Sommerferien.
Ja, genau. Und es gibt erstens eine Reisewarnung für NRW in Österreich. Das bedeutet, dass die Regierung dort ihre Bevölkerung vor Reisen nach NRW warnt. Außerdem wird es erstmal keine direkten Flüge mehr geben zwischen Österreich und Nordrhein-Westfalen. Und dann gibt es einzelne Bundesländer, die die Menschen aus dem Kreis Gütersloh und Kreis Warendorf nicht zu sich einreisen lassen wollen. Jedenfalls nicht ohne negativen Test. Darum auch die Schlangen heute vor den Testzentren. Bayern hat diese Regel und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Das sorgt natürlich für Unsicherheit unter den Leuten. Und deshalb ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet jetzt ordentlich unter Druck. Der hat heute im Landtag seine Strategie und seine Sicht auf die Lage nochmal erklärt.
Und die Menschen, die jetzt einen Urlaub geplant haben, denen empfehlen wir, lassen Sie sich testen. Die Testkapazitäten werden auch am heutigen Tag nochmal gewaltig ausgedehnt. Aber eines geht nicht. dass man öffentlich Menschen aus dem Kreis Gütersloh stigmatisiert.
Aber dieses Stigma gibt es offenbar und das ausgerechnet jetzt vor den Sommerferien, die in NRW am Wochenende starten. Dankeschön, Stefanie Gebert aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Es gehört jetzt wohl zu unserer neuen Normalität dazu. Wir buchen eine Reise, eine Ferienwohnung in einem anderen Bundesland zum Beispiel und kurz bevor wir losfahren, wird die Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner bei uns in der Region gerissen und zack müssen wir zu Hause bleiben. So wie es bei den Urlaubern aus dem Kreis Gütersloh passiert ist, die aus Mecklenburg-Vorpommern wieder nach Hause geschickt wurden diese Woche wegen der vielen Fälle im Kreis Gütersloh beim Fleischbetrieb Tönnies. Einige Bundesländer haben die Beschränkungen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern habt ihr gerade schon gehört und eben MECPOM. Wir sprechen hier im Update mit Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Reisende aus dem Kreis Warndorf oder aus dem Kreis Gütersloh, wenn die jetzt kommen wollen nach Mecklenburg-Vorpommern, geht das überhaupt?
Aktuell können Menschen aus den beiden Landkreisen, die Sie genannt haben, leider nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen zu Tourismuszwecken oder Urlaubszwecken, wie es natürlich jetzt viele gerne möchten. Denn Mecklenburg-Vorpommern hat die Regel, dass eben Menschen, die aus Regionen kommen, wo mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen aufgetreten sind, eben nicht reisen dürfen. Das tut uns als Branche natürlich weh, das zu vermitteln, aber es ist leider aktuell der Gegenstand. Wir sind ja immer noch in dem Versuch, diese Sommersaison durchzubekommen, halbwegs normal durchzubekommen und auch kontrolliert durchzubekommen. Und da zählt eben diese Regel mit dazu.
Und das heißt, auch wenn ich einen nachgewiesenen Test habe, dass ich es nicht habe, also aus den vergangenen Tagen, oder sogar ein Antikörpertest zeigt, ich hatte es schon, ich kann es gar nicht mehr haben, keine Chance?
Wir haben derzeit eine Diskussion im Land, wo ein Landkreis, nämlich der Landkreis Vorpommern-Greifswald, wir haben ja auch die Fälle in der Insel Usedom gehabt, die auch bekannt geworden sind, medial sozusagen diesen Ausnahmetatbestand, so kann man es wohl nennen, formuliert hat und gesagt hat, wenn es einen entsprechenden Test gegeben hat innerhalb von 48 Stunden, dann ist eine Anreise möglich. Das gilt aber bis dato nur für diesen Landkreis Vorpommern-Greifswald und noch nicht für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte schon vor einigen Wochen, als wir in Mecklenburg-Vorpommern diese Regel eingeführt haben, dafür plädiert, dass man versucht, eine bundesweite Regel einzuführen. Denn es kann immer wieder sein, dass ein Kreis aus Gründen über diesen Schwellenwert von 50 gelangt. Und da hat es, glaube ich, Sinn für das gegenseitige Verständnis, für die Kenntnis auch der Regeln, dass man das sozusagen bundesweit vereinheitlicht. Wir sehen ja auch aktuell, dass einige Bundesländer jetzt folgen. Ich weiß aber nicht, ob es eine einheitliche Regelung wird. Die wünsche ich mir aber weiterhin.
Wie ist denn da jetzt das Prozedere bei Ihnen? Also wenn jetzt Hotels oder Ferienwohnungenbetreiber in ihren Buchungen nachschauen und sehen, ah, der Mensch kommt aus dem Kreis Gütersloh oder aus dem Kreis Warndorf, dann werden die Buchungen zurückgenommen, werden storniert und dann heißt es, ihr dürft nicht kommen?
So ist es in der Tat. Die Verordnung sagt, dass die Gäste vor der Anreise zu informieren sind. Das heißt, hier liegt eine Verpflichtung bei den Gastgebern, die Herkunft der Gäste dann letztendlich vor der Reise zu überprüfen.
Und das wissen die auch immer.
Das wissen die hoffentlich immer. Wenn nicht, müssten sie es natürlich wissen. Das heißt, der Vollzug ist auf die Gastgeber letztendlich in gewisser Weise übertragen worden. Das wird natürlich aus der Branche auch in Teilen kritisiert. Und man sagt, das vergrößert den Aufwand und wir wollen unseren Gästen gegenüber auch gar nicht so auftreten. Aber nochmal, wir haben es eben hier mit einer schwierigen Situation zu tun, die in vielen Details unklar ist, wo man versucht, Kontrolle mit hineinzubringen. Mecklenburg-Vorpommern hat den Weg jetzt so gefunden. Ich bleibe dabei, es wäre gut, wenn man sozusagen das, was jetzt auch Lockdown heißt für Warendorf und für Gütersloh, auch damit verbinden würde, dass man dann sagt, auch die Mobilität für Urlaubszwecke ist dann temporär zeitweise eben eingeschränkt. Wir haben diese Regel bundesweit noch nicht. Wenn wir sie hätten, wäre vieles einfacher.
Gütersloh, Warndorf, gar nicht so weit weg von mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich dürfte nicht mehr kommen. Verstehen Sie es, dass manche Menschen sich jetzt diskriminiert fühlen, weil ihnen ihre schon lange gebuchte Ferienwohnung wieder abgesagt wurde oder weil sie schon vor Ort waren und dann wieder nach Hause geschickt wurden?
Absolut. Ich habe volles Verständnis sowohl für die Gastgeber, die mit der Regelung nicht glücklich sind. Ich habe auch Verständnis für die Gäste, die mit dieser Regelung natürlich nicht glücklich werden, wenn sie sich auch nach den Zeiten des Verzichts jetzt lange auf einen Urlaub gefreut haben. Wir dürfen uns nur ein paar Wochen zurückerinnern. Da galt in ganz Deutschland ein Reiseverbot, auch in Regionen, die noch nicht und bisher nicht und vielleicht auch nie den Schwellenwert von 50 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner übertroffen haben. Das heißt, es gab eine weitergehende Regelung schon vor ein paar Wochen für Gesamtdeutschland. Und insoweit ist diese Zeit leider eben immer auch verbunden mit Einschränkungen, die man nachvollziehen kann, manchmal auch nicht nachvollziehen kann. Das gehört leider zu dieser Zeit dazu. Wir bedauern das auch.
Kann es passieren, dass ich auf meinen Kosten sitzen bleibe, wenn ich zum Beispiel über ein Buchungsportal gebucht habe und zum Beispiel Storno ausgeschlossen ist?
Es war während des gesamten Lockdowns für Deutschland so, dass die Gastgeber in die Erstattungspflicht kamen, weil eben ein Force Majeure, eine höhere Gewalt quasi festgestellt wurde und das Reisen förmlich verboten war. Und so ist es jetzt auch für diese Landkreise, für diese Regelung, die jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gilt, wo sich Bayern, Niedersachsen ja auch angeschlossen haben. Schleswig-Holstein hat ja auch seinen Weg gefunden, diese Menschen aus den Landkreisen dann in eine Quarantänepflicht zu nehmen. Und wenn dann solche Dinge kommen, dann bleiben die Gäste auf ihren Kosten nicht sitzen, sondern die Gastgeber kommen dann in die Erstattungspflicht.
Tobias Woitendorf war das Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern über Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Sommer ist zurück. Wie ihr wisst, ne, ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag. Und ab 30 Grad ist es dann ein sogenannter Hitzetag. Beides haben wir in Deutschland zum Teil. Und viele, die sonst in klimatisierten Büros sitzen, hocken momentan zu Hause. Im Homeoffice. Vielleicht sogar unterm Dach, wo es besonders heiß ist. Wenn es euch zu Hause zu heiß wird dieser Tage, da hat unser Reporter Timo Nikolas Tipps für euch, der selbst gerade im Homeoffice vor sich hinschwitzt.
Boah, ich gehe echt ein, ey. Was würde ich jetzt geben für meinen Arbeitsplatz in der Redaktion? Letztes Jahr habe ich tatsächlich freiwillig Überstunden geleistet im Büro, weil es klimatisiert war. Und bei all den problematischen Umweltaspekten, die da natürlich mitschwingen, muss ich doch einfach sagen, verdammt war es schön, diesen Sound zu hören. Ja, und jetzt? Ich sitze zu Hause an meinem Rechner und die Zimmertemperatur steigt und steigt.
Noch schnell einen Blick auf das Wetter. Es ist heiß!
Was kann man dagegen tun? Nun, theoretisch, ich bin ja im Homeoffice. Das heißt, ich könnte mir einfach ein Unterhemd anziehen und eine Badehose. So, Badehose. Ist an. Ah, shit, Videocall. Okay, dann lieber doch wieder ein richtiges Hemd anziehen, aber immerhin, klar, die Badehose kann bleiben. Was geht noch? Theoretisch habe ich ja ein hochprofessionelles Abkühlungsgerät in der Wohnung.
Boah, es ist kalt.
Okay, das tut gut. Aber der Erfrischungseffekt, der hält leider nur begrenzt an. Ich muss mich ja irgendwann wieder abtrocknen, sonst werden Tastatur, Bürostuhl, alles klitschnass. Zum Glück wohne ich jetzt im ersten Stock und nicht unterm Dach, so wie zum Beispiel mein Freund Luis. Bei ihm wird es nämlich im Sommer noch heißer als bei mir.
Interessanterweise habe ich mir jetzt auch schon mal ein bisschen früher als üblich zwei Ventilatoren bestellt. Weil die letzten Jahre war ich immer zu spät dran. Da habe ich die Ventilatoren immer erst dann bestellt, in der Hochsommerzeit, wo alle gerade Ventilatoren bestellt haben. Deswegen sind Ventilatoren quasi im Juli, August oftmals auch ausverkauft gewesen.
Ohne da jetzt angeben zu wollen. Aber ich war noch ein wenig vorausschauender als Luis und habe mir schon im März das hier gekauft.
So, die Fernbedienung. Volle Power. Hört man das überhaupt?
Einen Deckenventilator. Und ich bin wahnsinnig gehypt. Das ist natürlich schon eine gewisse Investition. 200 Euro hat er gekostet. Und selber anbringen ist eigentlich keine gute Idee. Das Teil hat richtig Kraft und es soll ja nicht herunterfallen. Deswegen hat der Elektriker auch nochmal fast genauso viel gekostet wie der Ventilator selbst. Das einzige Problem an diesem Ventilator, er hängt in meinem Schlafzimmer. Und da passt kein Schreibtisch mehr rein. Und Ventilatoren kühlen die Raumtemperatur auch nicht runter. Der Windzug macht es nur ein bisschen erträglicher. Also zurück zum Anfang. Wie wäre es mit so einer Klimaanlage für zu Hause?
Wie ist denn bei Ihnen gerade so die Auftragslage?
Extrem hoch.
Ralf Kühn ist Klimatechniker im Raum Berlin. Ich erwische ihn am Morgen beim Frühstück, nur da hat er Zeit mit mir zu telefonieren, denn zwischen 10 Uhr und 20 Uhr ist er unterwegs, um Klimaanlagen zu installieren.
Man kann davon ausgehen, dass im Schnitt ein Vorlauf von 3 Monaten normal ist. Bei anderen Mitbewerbern sieht die Situation stellenweise noch gravierender aus. Die haben Termine erst wieder 2021 zur Verfügung.
Ich bin offenbar nicht der Erste, der im Sommer erst auf die Idee kommt, sich eine Klimaanlage in der Wohnung zu installieren. Gerade in den letzten Jahren sei die Nachfrage enorm angestiegen, sagt Ralf Kühn. Dabei ist so eine fest verbaute Klimaanlage nicht wirklich billig. Inklusive Montage müsse man für so ein gutes Modell mit 3.000 Euro rechnen und Mieter benötigen auch die Erlaubnis des Eigentümers dafür. Es gibt zwar auch günstigere Modelle, so mobile Klimageräte, die kann man sich einfach ins Zimmer stellen, aber von denen hält Kühn gar nichts.
Sie haben dann irgendwie einen Schlauch nach draußen, dann versuchen Sie irgendwie notdürftig das Fenster abzudichten, damit natürlich die Wärme von draußen nicht auch noch zusätzlich reinkommt.
Dazu kommt noch die Umweltfrage. Zwar werden laut Ralf Kühn Klimaanlagen immer effizienter, problematisch bleiben aber die umwelt- und klimaschädlichen Kältemittel, die in den Geräten stecken. Wenn man sich jetzt also keine Klimaanlage leisten kann oder will, was wäre stattdessen möglich? Ich schaue mal, was die ExpertInnen von wetter.com dazu sagen, weil immerhin Meteorologen, ne, die kennen sich ja mit Hitze aus.
Wenn du flexible Arbeitszeiten hast, beginne deinen Arbeitstag am besten so früh wie möglich.
Ja, nee. Stopp. Der Sommer muss erstmal noch kommen, dass ich um 6 Uhr oder noch früher aufstehe, um zu arbeiten. Da kaufe ich mir lieber ein Dutzend Tischventilatoren, richte die alle auf meinen Kopf mit voller Power. Und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann gibt's halt noch mehr davon.
Boah, es ist kalt. Oh.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wirklich eine schlimme Geschichte da in Toronto in Kanada passiert. 38 süße kleine Hundewelpen tot, entdeckt im Frachtraum eines Flugzeuges aus der Ukraine. Tierschützer beklagen ja schon lange, dass der illegale Handel mit Welpen aus Osteuropa gestoppt werden muss. Und bei diesem Fall ist die Aufmerksamkeit natürlich wieder besonders hoch, weil eben so viele Welpen ums Leben gekommen sind. Warum es den Zuchtwelpen aus Osteuropa häufig nicht so gut geht und was ihr beim Kauf da beachten müsst, falls ihr wirklich Interesse an solchen Hunden habt, dazu hat Theresa Nehm aus dem Update-Team heute recherchiert. Theresa, erst nochmal zu diesen Welpen aus dem Flugzeug. Was ist da genau passiert? Was weiß man darüber bisher?
Also es waren insgesamt 500 Welpen im Frachtraum, viel zu viele für einen Flug. Das waren alles französische Bulldoggen. Das ist ja ein Modehund, schon seit längeren Jahren sehr beliebt. Und 38 Tiere waren bereits tot, als sie entladen werden sollten. Und weitere Tiere hatten wirklich einen sehr schlechten Zustand, also waren dehydriert oder machten einen kranken Eindruck. Und kanadische Tierschützer gehen davon aus, dass die Tiere illegal ins Land gekommen waren. Aber als in Kanada gezüchtete Hunde verkauft werden sollten, und ja, da kann man so 3.000 bis 4.000 Dollar pro Hund auch verlangen. Weiteres ist allerdings bislang nicht bekannt, aber die kanadische Lebensmittelbehörde ermittelt.
Ist das jetzt ein schlimmer Einzelfall oder ist das ein systematisches Problem?
Also da steckt ein richtiges System dahinter, das auch in Deutschland existiert. Also das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und auch die Verbraucherschutzministerien warnen vor dem Kauf solcher illegal gehandelten Welpen. Wie viele es sind in Deutschland, das können sie allerdings nicht genau sagen, weil das immer nur mal bei Kontrollen auffällt. Aber die Behörden rechnen mit einer sehr hohen Dunkelziffer. Und interessanterweise hat die Corona-Krise dem illegalen Welpenhandel kurzzeitig einen kleinen Dämpfer verpasst. Das sagt zumindest Birgit Thiesmann von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten.
Als die Corona-Krise war und die Grenzen geschlossen wurden, haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Anzeigen auf Online-Plattformen bis zu 75% zurückgegangen sind. Und wir sehen jetzt, nachdem die Grenzen wieder geöffnet worden sind, dass also der illegale Welpenhandel wieder richtig, richtig Fahrt aufgenommen hat, vielleicht sogar noch mehr als zuvor.
Ja, und gerade in der Zeit um März, April, als die Hygieneregeln noch strenger waren, haben sich viele Leute ein Haustier angeschafft. Die Nachfrage war wirklich sehr groß. Deutsche Züchter hatten viel mehr Umsatz und daher vermutet die Tierschutzstiftung, dass diese Online-Anzeigen hauptsächlich für Tiere aus dem Ausland waren und demzufolge auch für illegal gehandelte Welpen.
Warum sind die so wahnsinnig beliebt, diese Welpen aus Osteuropa? Könnte ja auch bei einem deutschen Züchter gekauft werden, wenn ich einen Rassehund haben will.
Ja, die sind einfach günstiger. Also ein Rassehund kostet ja gerne mal tausende Euro und online kriegst du den dann unter Umständen viel günstiger und auch schneller. Aber das habe dann nachher seinen Preis, sagt Birgit Thiesmann.
Auch wenn der natürlich der Welpe mir viel mehr Geld kostet als, ich sag mal, das, was man auf den Online-Plattformen kennt, dann ist man aber sicher davor, dass die Tierarztkosten hinterher in immense Höhen schnellen. Also wir haben das nicht selten, dass die Leute zigtausende von Euro ausgeben für diese, ich sag mal, relativ preiswert gekauften Hunde.
Denn die Hunde aus Osteuropa haben öfter mit Krankheiten wie zum Beispiel Staupe zu kämpfen und die sind im schlimmsten Fall dann auch tödlich.
Also am besten gar keinen Hund kaufen, der in Osteuropa gezüchtet wurde?
Naja, also es ist jetzt nicht so, dass alle Züchter aus Osteuropa kriminell sind. Das kann man so nicht sagen. Und außerdem kommt noch hinzu, dass die Züchter häufig, also die Kriminellen häufig angeben, dass sie hier in Deutschland gezüchtet hätten und die haben sich dann auch so ein Lügengerüst aufgebaut, um seriös zu wirken, dass auf den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich ist, ist der Hund jetzt aus Deutschland oder doch aus Osteuropa?
Aber wie kann ich dann als potenzieller Hundebesitzer vermeiden, dass ich an so einen illegalen Händler gerate?
Da kann man so ein paar Dinge befolgen, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt. Also wenn es ein Tier aus Deutschland ist, muss es einen Impfpass geben, den ein Tierarzt mit einer Praxis in Deutschland ausgestellt haben muss. Und man sollte den Züchter auch mehrmals besuchen, denn ein seriöser Züchter, der will ja wissen, ob der Welpe am Ende bei jemand Guten landet. Und außerdem kann man sich die Mutter noch anschauen, man kann sich die Geschwister anschauen. Und bei den illegalen Händlern gibt es häufig einfach nur eine Übergabe, zum Beispiel aus dem Kofferraum. Vielleicht gibt es zwar irgendwo in Deutschland eine falsche Adresse, da wohnt der Verkäufer aber nicht und da muss man einfach ein bisschen aufmerksam sein.
Und wenn ich mir einen Zuchtwelpen aus dem Ausland eben anschaffen will, weil ich mir eben nicht mehr leisten kann oder nicht mehr leisten will?
Bei Tieren aus dem EU-Ausland muss es einen EU-Heimtierausweis geben und der Hund muss gechippt sein. Und eine Tollwutimpfung, die muss er auch noch haben und die ist wirklich erst wirksam, wenn der Welpe 15 Wochen alt ist. Also sehr junge Welpen dürfen gar nicht über Grenzen verkauft werden. Und wer darauf so einigermaßen achtet, ist eigentlich auf der sicheren Seite.
Also schaut da genau hin, wo ihr einen Hund kauft. Und wenn es kein Zuchthund sein muss, dann gibt es ja auch noch Tierheime. Voll mit süßen Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Theresa Nehm aus dem Update-Team hier in Deutschlandfunk Nova. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bitte bildet weiter aus, liebe deutsche Unternehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat gestern dafür geworben, dass deutsche Unternehmen auch während der Corona-Krise weiterhin Fachkräfte ausbilden.
Engagieren Sie sich auch jetzt für Ihre Auszubildenden. Sorgen wir dafür, dass junge Menschen alle Chancen haben, auch nach der Corona-Pandemie. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Und heute hat dann die Bundesregierung eine Ausbildungsprämie für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Umfang von 500 Millionen Euro ins Leben gerufen. So sollen Unternehmen mit bis zu 249 Angestellten bis zu 3.000 Euro pro Lehrstelle erhalten. Darüber sprechen wir hier im Update mit Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Herr Derks, was sagen Sie, sind diese 3.000 Euro ausreichend?
Nun, wir haben mit der Ausbildungsprämie sicherlich ein Instrument, was als Motivation für Unternehmen, die überlegen, ob sie ausbilden, mehr ausbilden, ein guter Ansatz sind. Wir wissen aber alle, dass nur ein Teil sozusagen dessen sein kann, was Unternehmen brauchen. Entscheidend ist natürlich die wirtschaftliche Situation, auch in dieser Pandemiesituation. Kann ich es mir als Unternehmen leisten? Habe ich eine gute Perspektive, um den jungen Menschen auch wirklich eine Ausbildung für die nächsten 3 Jahre anbieten zu können? Also es ist insbesondere für diejenigen gut, die so auf der Kippe stehen mit ihrer Entscheidung und da kann es helfen. Wichtig ist aber auch, dass natürlich das Programm jetzt der Bundesregierung auch andere Elemente hat, Stichwort Übernahme von Insolvenz-Azubis oder aber auch die Unterstützung im Fall von Kurzarbeiter-Situationen. All das gehört letztlich zusammen.
Was ist, wenn die Auszubildenden schon im zweiten Lehrjahr sind? Gilt diese Prämie auch für bestehende Verträge?
Nein, die Prämie gilt jetzt für neu abgeschlossene Ausbildungsverträge. Für bestehende Azubis gelten diese Kurzarbeitsregelungen, also dass Betriebe, die Kurzarbeit anmelden müssen, für diese Zeit dann die Ausbildungsvergütung auch zu 75% ersetzt bekommen können.
Aus Sicht der zukünftigen Azubis, die eine Stelle suchen, was würden Sie denen momentan bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz raten?
Vor allen Dingen nicht den Kopf in den Sand stecken und zu glauben, dass es sowieso keine Ausbildungschance gäbe. Der Eindruck konnte natürlich angesichts der vielen auch negativen Botschaften rund um die Pandemie entstehen. Aber wir müssen wissen, dass im Moment manche Verträge oder viele Verträge einfach deshalb noch nicht unterschrieben worden sind, weil ob der Kontaktbeschränkungen Betriebe und Azubis kaum zueinander finden konnten. Die Berufsorientierung in den letzten Monaten in der Schule hat nicht stattgefunden, die Ausbildungsmessen haben nicht stattgefunden, Auswahlgespräche konnten nicht wie üblich stattfinden. All das führt zu Verzögerungen. Manche Unternehmen warten geradezu sehnsüchtig auf Bewerbungen, die bislang einfach gar nicht gekommen sind. Also diese Seite des Ausbildungsmarktes gibt es auch. Also von daher gilt, jetzt loslegen ist auf jeden Fall richtig, weil die Kontaktbeschränkungen ja reduziert sind, weil es jetzt viel bessere Möglichkeiten gibt, auch an Betriebe ranzukommen und Gespräche zu führen. Und es gilt auch, wir werden auch, was die Vermittlungsaktionen angeht, seitens der Kammern hier nochmal viel anstoßen, das Matching zwischen Betrieben und Azubis hinzubekommen. Allein in unserer eigenen Lehrstellenbörse gibt es noch mehrere 10.000 freie Stellen. Und man kann auch nach dem 1. August und auch nach dem 1. September immer noch eine Ausbildung anfangen. Wir haben auch mit den Berufsschulen schon vereinbart, dass die ohne Probleme auch im November noch einen Azubi aufnehmen. Also das Ganze findet jetzt etwas verzögert statt. Also so gesehen ist, weiß Gott, noch nicht aller Tage Abend.
Das klingt auch sehr positiv, also viel positiver als in Italien. Da spricht man von einer ausgeschlossenen Generation, also den Millionen Schülerinnen und Schüler, die jetzt zum Beispiel ihr Abitur machen, aber nicht ins Arbeitsleben durchstarten können. Diese Gefahr sehen Sie für Deutschland nicht?
Wir werden sicherlich unter dem Strich eine schwierigere Situation am Ausbildungsmarkt haben. Im Zweifel auch weniger Verträge, die abgeschlossen werden als im Vorjahr. Das ist gar keine Frage, weil es einfach alleine mehr hunderttausend Unternehmen gibt, die mit der Insolvenz kämpfen. Das wird auch im Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorübergehen. Aber das ist etwas anderes als zu dramatisieren, weil gleichzeitig natürlich 80-90% derjenigen, die eine Ausbildung suchen, am Ende auch einen Platz finden werden. Und wir haben natürlich auch Instrumente für diese Übergangszeit, Einstiegsqualifizierung, zur Not auch außerbetriebliche Ausbildung. All diese Dinge werden dann in den nächsten Monaten ja auch angeboten werden, um jungen Menschen hier eine Perspektive zu bieten. Viele Unternehmen suchen auch jetzt nach Auszubilden, weil sie wissen, dass demografiebedingt ja die jungen Fachkräfte noch knapper werden. Und wenn sie es irgendwie leisten können, dann bilden sie eben auch in dieser schwierigen Phase trotzdem aus.
Über die 3.000 Euro Prämie für Auszubildende in der Corona-Krise war das Achim Derks, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die USA, die ist weiterhin hart von der Corona-Pandemie getroffen. Fast 2,5 Millionen gezählte Fälle, bisher fast 125.000 Tote. Und laut der Washington Post lag die Zahl der landesweiten Neuinfektionen gestern bei rund 33.000 an einem Tag. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Am Wochenende, da hatte Präsident Donald Trump bei seiner Wahlkampfveranstaltung vor leeren Rängen in Tulsa behauptet, das liege an den vielen, vielen Tests, die durchgeführt werden in den USA. Und er habe seine Leute gebeten, die Tests runterzufahren.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Ja, und im Weißen Haus hat dann seine Pressesprecherin gesagt, ja, nee, das war ja alles nur ein Scherz.
It was a comment that he made in jest. It's a comment that he made in passing.
Ja, und als er dann auf dem Weg zum Helikopter gefragt wurde, war das denn wirklich ein Scherz? Da sagt er,
at that rally, when you said you asked your people to slow down testing, were you just kidding?
I don't kid. Let me just tell you. Let me make it clear.
I don't kid. Also er sagt, ich mache keine Scherze. Wir schalten zu unserem Korrespondenten für die USA, Thilo Kössler. Thilo, wie kann es denn sein, dass Donald Trump und seine Mitarbeiter sich nicht darüber einig sind, ob es jetzt wirklich weniger Tests in den USA geben soll oder nicht?
Also Trumps Äußerungen stehen im krassen Gegensatz zu allen Ratschlägen, zu allen Analysen seiner Experten. Wie kann das sein? Nun, Donald Trump hält nichts von den Experten. Er hat nur für Achtung für sie übrig. Er hält auch nichts von Wissenschaft, es sei denn, die wissenschaftlichen Ergebnisse bestätigen ihn, dann instrumentalisiert er sie. Das Schlimme ist, Trump steht damit nicht mehr allein. Sein gesamtes Umfeld liebedienert ihm zu. Mike Pence, viele seiner Mitarbeiter im Weißen Haus haben seine These wiederholt, dass die Infektionszahlen nur deshalb steigen, weil mehr getestet wird. Das ist natürlich Nonsens. Die Zahlen steigen, weil Donald Trump viel zu schnell zur Normalität zurückkehren will, weil Schutzmaßnahmen zu schnell gelockert wurden, weil Trump und seine Anhänger grundsätzlich keine Masken mehr tragen, weil es wieder Wahlveranstaltungen gibt und sogar in geschlossenen Räumen. Kurzum, weil aus politischen und ideologischen Gründen alle Warnungen der Gesundheitsexperten in den Wind geschlagen werden.
Einer der Experten, das ist Anthony Fauci, der führende US-Immunologe. Und der hat auch Trump widersprochen und gesagt, wir wurden nicht angewiesen, weniger zu testen. Wir werden sogar mehr testen. Was stimmt denn jetzt?
Ja, Anthony Fauci hat dem Präsidenten nicht nur mit Blick auf seine These von den vielen Tests widersprochen. Anthony Fauci hat ihm auch in der Ansicht widersprochen, dass das Virus einfach so wieder verschwindet. Er hat ihm widersprochen, als der Präsident empfahl, sich Desinfektionsmittel spritzen zu lassen. Er hat ihm widersprochen, als Trump behauptete, es seien genügend Masken und Tests vorhanden. Er hat ihm widersprochen, als es um die Aufkündigung der Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation gab. Anthony Fauci ist in dieser Krise zum, ja, eigentlich offenen Gegenspieler des Präsidenten geworden. Er hat seine Unabhängigkeit, seine Integrität immer wieder unter Beweis gestellt. Manche sagen, okay, er könnte noch ein bisschen mutiger sein. Aber Donald Trump hat schon mal einen Tweet retweetet, der den Rausschmiss von Anthony Fauci gefordert hat. Das würde er wohl gerne. Aber Faucis Autorität ist viel zu groß. Er gilt als das kompetente Gesicht dieser Krise. Er ist der eigentliche seriöse Krisenmanager, nicht der politische Scharlatan, als der sich Donald Trump erwies. Und es würde Trump sicherlich Stimmen kosten, wenn er sich tatsächlich dazu entschlösse, Fauci den Laufpass zu geben.
Diese vielen, vielen Neuinfektionen, die an einem Tag gezählt wurden, über 30.000. Wo in den USA steigen die Neuinfektionen gerade besonders an?
Ja, sie steigen in der Hälfte aller Bundesstaaten. Es sind jetzt besonders die ländlichen Bundesstaaten, die betroffen sind. Es ist Texas, es ist Arizona, es ist Nevada. Dort wurden in den letzten Tagen die höchsten Steigerungsraten seit Beginn der Krise im März gemessen. In Texas etwa hat sich die Zahl der Infizierten seit Mai verdoppelt. Das sind jetzt hauptsächlich Bundesstaaten, die unter republikanischer Führung stehen. Und da gibt es jetzt eben die Quittung dafür, dass sie sich dem Wunsch des Präsidenten nach schneller Rückkehr zur Normalität angeschlossen haben. Sie haben viel zu schnell Schutzmaßnahmen aufgehoben, wenn sie denn überhaupt welche eingeführt hatten. Es gibt eine unglaubliche Ignoranz bezüglich der Risiken, gerade auf dem Land. Viele halten die Folgen für übertrieben. Manche glauben sogar, das sei eine Erfindung. Andere glauben an Verschwörungstheorien, dass China dahinter steckt. Deshalb nennt Präsident Trump diese Corona-Krise immer wieder Kung-Flu, dieses Virus. Also die Corona-Krise hat die Spaltung des Landes noch einmal deutlich gemacht. Und ein großer Graben, der durchs ganze Land geht, ist eben die große Bildungslücke auch, die sich in diesem Land dramatisch auftut.
Aber das heißt auch, dass Gouverneure, die sich entschließen, noch nicht wieder so schnell zu öffnen, dass die sich dem entgegenstellen, was Trump eigentlich fordert, nämlich zurück zur Normalität.
Es hat immer wieder Momente gegeben, wo Donald Trump versucht hat, sich über die ziemlich weitgehende Souveränität der Bundesstaaten hinwegzusetzen. Er hat sich immer wieder eine Abfuhr geholt. Aber der Punkt ist der, wenn es republikanische Gouverneure sind, dann haben sie Angst vor Donald Trump und sie kuschen. Sie wollen wiedergewählt werden. Sie müssen befürchten, dass Donald Trump ihnen einen Gegenkandidaten vor die Nase setzt. Das heißt, die Abwägung zwischen sachlich begründeten Entscheidungen und persönlichem Eigennutz fällt allzu häufig dann oft zugunsten des Machterhalts aus. Da muss man wirklich sagen, Ralf, aus der stolzen Partei, der Grand Old Party, wie sie sich nennt, ist ein Verein von Duckmäusern geworden. Und es gibt viele, wie den Republikaner Max Boot zum Beispiel, einen bekannten Publizisten, die sagen, das republikanische Haus muss erst bis auf die Grundfesten niederbrennen, bis sich die Republikaner von dem schlimmen politischen Erbe Donald Trumps lossagen können.
Thilo Kößler, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent für die USA. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.